Was ich machen möchte, was ich euch vortragen möchte, sind eben einige Bemerkungen dazu, dass die von dem Aufruf, den der gerade nochmal vorgetragen worden ist, ein meines Erachtens aber leider eingeschliffener, aber gleichwohl unzutreffender Gegensatz aufgezogen wird zwischen deutschem Sonderweg und allgemeinen Erkenntnissen der Kritik der politischen Ökonomie. Diesen Gegensatz finde ich grundfalsch, weil nämlich der deutsche Sonderweg einerseits oft verstanden wird als historische Offenbarung eines vorausgesetzten deutschen Wesens in der Geschichte. Das ist eine unselige Folge dieser Goldhagen-Debatte. Und weil sie andererseits darauf verweist, dass unter antinationalen Marx-Lesern doch einige grundlegende Unklarheiten bestehen über den Status, den Sinn und den Zweck der Kritik der politischen Ökonomie. Ich denke, dass erst dann, wenn man die, ich sag mal etwas hochtrabend, Ergebnisse der neuen Marx-Lektüre auf die deutsche Frage anwendet oder vielmehr nicht anwendet, sondern durch die deutsche Frage hindurch grundlegende Probleme der Kritik der politischen Ökonomie aufgreift, dass erst dann die Sache verständlich wird. Denn die Frage, was ist deutsch, verweist ja nicht auf eine Gegebenheit von Natur, sondern verweist ja auf ein Produktionsverhältnis. Erste These also, nie waren die Deutschen deutscher als am 9. Mai 1945. Der Faschismus war so gesehen keine Offenbarung, keine Enttarnung, keine Entkamouflierung, sondern war ein Produktionsverhältnis. Der Antisemitismus erschöpft sich ja nicht nur in Anführungszeichen darin, eine Verfolgungs- und Vernichtungspraxis zu initiieren. Er ist zugleich die Produktion des Deutschen an und für sich gewesen, also die Transformation einer Bevölkerung in den Grenzen Deutschlands in ein deutsches Volk. Man muss danach fragen, was eigentlich die Täter davon gehabt haben und was ihr Movens war, diese Tat zu begehen, wie sie sich selber begierig, lustvoll und leidenschaftlich in dieser Verfolgungspraxis selbst als etwas Neues konstituiert haben. Und wie das, was konstituiert worden ist, in der Gegenwart fortlebt und die Bedingung der Möglichkeit dessen ist, dass etwa die gegenwärtige Krise oder die Krise, wie sie vor zwei Jahren in den schwarzen Messen des nationalökonomischen Okkultismus abgefeiert und begangen worden ist, so überaus harmlos, ruhig, wird ja auch im Aufruf festgestellt, wie also der erschreckende Mangel an Panik. Man könnte sagen, die These, die ich auch im Folgenden ein bisschen ausführen möchte, man könnte sagen, die Panik blieb deswegen aus, weil das Vertrauen der Deutschen in die Faschismusfähigkeit ihres Souveräns mit gutem Grund bedingungslos ist. Und das ist ein Resultat dieses Nationalsozialismus als ein Produktionsverhältnis. Wenn etwa die Frankfurter Allgemeine Zeitung in ihrer Neujahrsausgabe zu diesem Jahr sich fragt, wie das eigentlich also gekommen ist mit der Krise, dann schreiben sie etwa hier, es lässt sich festhalten, dass die Deutschen in der größten und tiefsten Wirtschaftskrise seit Menschengedenken eine erstaunlich robuste Gemütsverfassung zeigten. Einerseits verstieg sich die FAZ im Weiteren zu Einsichten, wie man sie bestenfalls bei Helmut Reichel oder Hans-Georg Backhaus vermuten würde. Einmal schrieb Frank Schürmacher, das Geld der Deutschen sei derzeit in einem logischen Rätsel angelegt. Ist das Geld sicher, weil es keiner will? Oder will es keiner abheben von den Banken, weil es sicher ist? Der Dreh- und Angelpunkt dieser Frage ist natürlich die Frage nach den ökonomischen Kompetenzen des Souveräns, nach seinen Fähigkeiten, wie und insoweit er eigentlich in der Lage ist, diesem ökonomischen Desaster zu steuern und was darin eigentlich als bleibende Erbschaft des Nationalsozialismus gesetzt sind. Ich will nun vielleicht auch erst eine Diskussion nicht alles gleich umreißen. Ich will nur festhalten, dass ja ein bleibendes Ergebnis des Nationalsozialismus ist die Transformation des Proletariats in nichts als Pöbel und die Transformation der sogenannten Bourgeoisie in nichts als Gesindel. Das heißt also, dass diejenigen, die sich heute noch tatsächlich anmaßen, das Kapital von Karl Marx als ein klassenanalytisches Buch zu lesen, in diesem Ansatz selbst schon das Resultat des Nationalsozialismus als Produktionsverhältnis negieren. und andererseits, dass es sich eben in dem vom Kapitalverhältnis selbst eröffneten Antinomien des Ideologischen herumtreiben. Um das eingangs etwas zu illustrieren, möchte ich ein bisschen FAZ-Spökenkickerei treiben und fragen, was eigentlich Ideologie in der Perspektive des von mir angedeuteten Arguments sein könnte. Es ist nämlich nicht einfach nur objektiv notwendig falsches Bewusstsein. Daraus erwachsen ja die ganzen Dilemmata der Widerspiegelungstheorie und ähnlicher nutzloser Turnübungen am Begriff, sondern es ist ja ein überaus lebendiges Verhältnis. Die Ideologie tobt und wogt und braust und rauscht und jeder weiß es besser und das Ganze kann man auch Pluralismus nennen. Und dieser Pluralismus selber ist mittlerweile zum letzten und höchsten Stadium von Propaganda geworden. Hier herrscht die nichts als losgelassene Subjektivität, die an sich selbst die Objektivität der falschen Gesellschaft zum Dogma versteinert. Und hierin übt die Meinung ihre unumschränkte Diktatur über die Wahrheitsfähigkeit des Denkens aus. Indem die Meinung jenes Reich der Freiheit und herrschaftslosen Kommunikation eröffnet, in dem jedes Statement, jedes einerseits unvermeidlich und prompt sein andererseits provoziert, stiftet sie einen Raum, gar einen Diskurs des zwanglosen Zwangs des besseren Arguments. Und so scheint es auch. Und dieser Schein trügt überhaupt nicht, weder in den Talkshows noch in den akademischen Kolloquien. Denn er ist die Erscheinung des Verstandes, also jener aberwitzigen Fähigkeit, den Ort der Kritik, an dem sich erst die Wahrheitsfähigkeit des Denkens beweisen müsste, mit den Mitteln von nichts als blöder Logik erst zu okkupieren, dann zu annihilieren. Das Reich der Meinung wird vom Terror der Logik beherrscht und so gilt es schon als Kritik, dem je anderen Standpunkt einen Widerspruch nachzuweisen. Dieses nicht Wahrheits-, sondern Richtigkeitskriterium, nur angewandt auf das Verhältnis von Wert und Geld, sodann von Geld und Kapital, erzeugt den nachhaltigen Eindruck eines ernsthaften Bemühens um Verständnis bei gleichzeitiger seliger Kapitulation vor der Sache selbst. Man redet sich um Kopf und Kragen und ist doch glücklich dabei, mit dem Zweck der Nationalökonomie nach Marx ist ja der Zweck der Ökonomie die Organisation des größtmöglichen Unglücks für die größtmögliche Zahl von Menschen, mit diesem Zweck d'accord einverstanden zu sein, wenn auch eben konstruktiv kritisch. Wie das so geht, zeigt ein beliebiger Blick in eine beliebige Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich nehme hier die vom 22. Mai. Erstens, man ist besorgt, denn, Zitat, ob die Währung ihre Funktion als Wertaufbewahrungsmittel weiter erfüllen kann, ist fraglich. Zweitens, man gibt sich Mühe, sucht einen sicheren Hafen für den Wert. Drittens, man wird praktisch, denn, Zitat, Gold profitiert von seinem Ruf als wertstabile Geldanlagen in Krisenzeiten. Viertens, man bleibt aber kritisch, denn, Zitat, allerdings, Gold bietet keine Zinsen oder Dividenden, wie es zum Beispiel bei Aktien üblich ist. Fünftens gibt man zu bedenken, der VDAX News, die Fieberkurve des deutschen Aktienmarkts, weist auf hohes Fieber. Aber sechstens weiß man erst recht, es gibt derzeit weltweit keinen besseren Kredit als den aus Deutschland. Denn man weiß schlussendlich, aber das schreibt die FAZ erst übermorgen, der letzte und einzige Grund für die Stabilität der Mark ist das Konzentrationslager. So der führende deutsche Nationalökonom Adolf Hitler im Januar 1943 in den Gesprächen in der Wolfschanze mit seinen Nationalökonomen, als die Herrschaften sich fragten, wie es eigentlich sein kann, dass trotz des enormen Kaufkraftüberhangs, trotz des enormen Staatsdefizits noch immer keine Inflation losgebrochen ist. Dann sagte Hitler, der letzte und einzige Grund für die Stabilität der Markt ist das KZ. Es hat sich also hier mit dem Basisüberbauverhältnis, sondern der Überbau ist eine unmittelbare Konstitutionsbedingung der Basis selbst. Für die FAZ natürlich ist die Kapitulation vor der Sache des Geldes die ultimative Enderlösung des Kapitalsubjekts durch den Souverän. Das zeigt sich im heillosen Schwanken der Geldbestimmung. Denn einerseits soll dem Geld, genauer und richtiger der Währung, die Funktion eignen, den Wert als mit sich identischen darzustellen. Vielleicht mal als kleinen Exkurs, ich habe neulich ein Rausgeld bekommen, die 10 Mark Gedenkmünze Deutsche Einheit. Und nach Alfredson Rethel ist ja das Geld die bare Münze des A priori, also das, von dem sich alles in der Einheit von Geld und Geltung ableitet. Und auf dieser Rückseite ist klar vorne immer die Zahl. Man fragt sich eigentlich Quantität von was. Ne? Klar, 10 von was? Bei 10 Kilo Fleisch ist alles klar, aber hier heißt es einfach nur 10. 10 von einem Souverän, der selber quantitativ nicht bestimmt ist. Was soll das? Dreht man es um, hat man hier, wir sind ein Volk. Also das Geld ist in der Qualität, in seiner Qualität als Währung unmittelbar durch den Souverän konstituiert und ist erst in dieser zugleich politischen Dimension erst auch nur ein ökonomischer Gegenstand. Das muss natürlich verloren gehen. Denn wenn der Währung die Funktion eignen soll, den Wert als mit sich selbst identischen darzustellen, dann fällt es, wie in der Rede vom sicheren Hafen, in den Bereich der Nautik oder anderer Fetischismen. Geld ist dann letztendlich Gold, Cessa. Aber andererseits ist das Geld eine Funktion der Selbstverwertung des Werts. Um überhaupt nur Geld sein zu können, den Wert aufzubewahren, darf es um keinen Preis der Welt mit sich identisch sein, denn sonst rien ne va plus. Was nun? Der zwanglose Zwang des besseren Arguments konfrontiert die Fans der objektiven Wertlehre mit denen der subjektiven. Die Diskussion ist eröffnet, das Geschwätz bricht los. Jeder hat seine Meinung nach Kräften zu logifizieren, bevor sie in ihr gerades Gegenteil umschlägt. Wenn schon die Nationalökonomie als Wissenschaft nichts anderes ist als zu Kopf gestiegene Alltagsreligion, das heißt, so schon Tucholsky in der letzten großen Krise 1929, die Metaphysik des Pokerspielers, so die Volkswirtschaft erst recht. Dass aber der Wert keine Funktionen hat, sondern das so dingliche wie prozessierende Verhältnis der falschen Gesellschaft zu sich selbst darstellt, das geht systematisch über die Hutschnur. Denn die Ideologie des Geldes schließt das Dritte der Vermittlung systematisch aus. Die Antinomie, die daraus folgt, muss gedacht werden, kann es aber nicht. Dass der erscheinende Wert, dass diese Selbstidentifikation als ein Verhältnis der unmittelbaren Gleichzeitigkeit von These und Antithese, von sowohl als auch einerseits, von weder noch andererseits erscheint, dass dieses die Logik in einem konstituiert wie zugleich überschreitet, das lässt noch das scharfsinnigste Rindvieh am Denkzwang kirre werden und es übergibt sich eben dem Souverän. Kann man das verstehen? Vielleicht eben, wenn der Ideologiebegriff nicht als objektiv notwendig falsches Bewusstsein gefasst wird, sondern eben als die spontaneistische Oszillation der Meinung in der so kurz umrissenen Antinomie. Der Begriff der Sache wäre dann die Abschaffung der Sache. Das heißt die Befreiung vom manischen Zwang, das Undenkbare verstehen und theoretisieren zu wollen. Und ich möchte nun zeigen, wie einerseits diese in dem einleitenden Statement aufgemachte Differenz und Unterschied zwischen Kritik der politischen Ökonomie hier und Begreifen Deutschlands andererseits auf einige auch unter Freunden und Genossen durchaus noch nicht, denke ich, bis zur letzten Konsequenz geklärten Verständnisfragen in Sachen der Kritik der politischen Ökonomie zurückweist. Ich will das nur ganz kurz am Anfang, bevor ich eine kleine Ideologiekunde versuche zu geben, damit umreißen, dass erstens, denke ich, bei allen, die versuchen, Marx zu lesen, das Bedürfnis nach Theorie immer noch ungebrochen ist. Man will praktisch das Kapital verstehen, man möchte das Kapitalverhältnis ebenso kritisch durchleuchten wie die Gebrauchsanweisung seiner Kaffeemaschine. Und es ist klar, dass in diesem theoretischen Bedürfnis Begriff und Sache der Kritik von Anfang an auf der Strecke bleiben. Fragt man einen durchschnittlichen Marx-Schüler, womit denn das Kapital von Marx anfängt, heißt es immer, die Analyse beginnt mit der wahren Form. Und damit ist also alles klargelegt und alles entwickelt sich im Problem des Anfangs bereits, in dem Missverständnis des Marx'schen Anfangs, steckt schon die Perspektive auf Liquidation des Begriffes von Kritik und ihre Ersetzung durch die Praxis der Theorie, weswegen es ja kein Zufall ist, dass, könnte man etwas böse sagen, dass das, was für die Rechten die Burschenschaften sind, also eine Adoleszenzphase, das ist für viele Linke ein bisschen die antideutsche Bewegung, in denen sie sich für die Theorie, für akademische Praktiken so langsam qualifizieren, indem sie auch ein Gerede über Marx lernen, das dieser theoretischen Perspektive verhaftet ist. Und dann kommt es eben zu solchen traurigen Gestalten wie etwa Ingo Elbe, der es wirklich schafft, ein 600-seitiges Zwangsfleischschweißzettelwerk herauszubringen. Ein übrigens sehr nützliches Buch, weil es erspart die Führung eigener Karteikarten. Aber er schafft es, nach 600 Seiten am Schluss zu schreiben. Und im Übrigen müsste man gelegentlich, wenn man ein Forschungsstipendium hat, auch noch einige Sätze sagen zur Frage des Antisemitismus. Also die Theorie schließt, weil sie von der ewigen Reproduktion des Kapitalverhältnisses ausgeht, in ihrer Zeitlosigkeit nicht nur Begriff und Sache der Kritik von vornherein aus, sondern schließt auch die Geschichtlichkeit im Kapitalverhältnis selber aus. Das ist ein Irrtum, der dringend behoben werden muss und der irgendwie mit der Frage zusammenhängt, des Verhältnisses des Anfangs des Marx'schen Buches über das Kapital und des Endes des Kapitalverhältnisses selber. Und die Frage danach, wie in diesem Anfang, der keineswegs im Begriff der Ware liegt, sondern im Begriff des Reichtums, und jeder, der lesen kann, kann es nicht überlesen, es sei denn, er liest es unter der Anleitung von Gestalten wie Elmar Altvater, Michael Heinrich oder Wolfgang Fritz Haug. Jeder, der lesen kann, weiß, dass der erste Begriff dieses Buches Reichtum ist und nicht Ware, und die Konsequenzen daraus müssen entwickelt werden. Denn in diesen Konsequenzen liegt weiterhin der spezifische Wahrheitsbegriff, der diesen materialistischen Kritikversuch innewohnt und zu eigen ist. Ein Wahrheitsbegriff, den man mit einem der wenigen guten Sätze, die Guy Debord jemals geschrieben hat, im Zitat so fassen kann: Die Wahrheit des Kapitals ist die Aufhebung und Negation des Kapitals. Und drittens folgt dann eben raus ein Verhältnis von Kritik und Krise statt ein Verhältnis von Theorie und Praxis. Das heißt also die Sabotage des nicht nur theoretischen, sondern auch des politischen Bedürfnisses nach allseitiger Vermittlung von Anfang an. Wer die Frage der Aufklärung und die Frage der revolutionären Intention in Begriffen von Theorie und Praxis stellt, hat sie von Anfang an schon in dieser falschen Frage an die Politik verraten. Daraus folgt eben weiterhin, wie schon eingangs kurz erwähnt, ein Begriff von Ideologie nicht als das Dogma, das man einfach zu glauben hat, sondern als etwas, was man in seiner Meinungsleidenschaft tätig reproduziert, eine Oszillation der Meinungen. Marx entwickelt im Kapital eben diesen Begriff von Ideologie in der Diskussion des Geldbegriffes, indem er, ich werde es nicht weiter ausführen, aber indem er eben gegenübersteht, stellt sogenannte nominalistische und sogenannte begriffsrealistische oder metallistische Definitionen. Der Geldbegriff schwankt irgendwie darin, einerseits zu sagen, Geld sei ein pures Zeichen einer gesellschaftlichen Konvention und basiere letztendlich auf dem Vertrauen, das wir uns als deutsche Subjekte gegenüberbringen, dass eben der Kredit wirklich auf dieses Psychoproblem von Vertrauen verweist. Während die anderen eben sagen, in letzter Instanz ist eben Geld doch noch objektiv Gold, damit in Naturform dargebotener objektiver Reichtum. Und die Nationalökonomie in ihrer Geschichte und Gegenwart ist nichts anderes als die endlose Oszillation in dieser so eröffneten Antinomie, und das ist die Reproduktion von Ideologie als tätiger Prozess. Und hierin kommt es eben zu diesem theoretischen Logifizierungswahn, den Adorno einmal in seinem Lieblingszitat aus Hugo von Hofmannsthal so eingeführt hat: Die gefährlichste Sorte von Dummheit ist ein scharfer Verstand. Und dass diese gefährlichste Sorte von Dummheit, der scharfe Verstand, eben das ist, was in den Kolloquien der Rosa-Luxemburg-Stiftung und anderen Institutionen an der Arbeit zu beobachten ist, das zeigt sich nirgends deutlicher als dann, wenn Deutsche die Frage diskutieren, was eigentlich Geld ist und wie der Zusammenhang von Geld und Staat ist. Wenn man nicht weiter weiß, muss man immer die Zeit lesen. Die Zeit hat ja eine schöne Serie, die heißt der Zeitbildungskanon. Da kann man also sich da kann sich das scharfsinnige Rindvieh kurz noch praktisch informieren. In der Folge 18 wurde gefragt, was ist Geld? Überschrift, der Rohstoff der Wirtschaft. Man fragt dann natürlich immer Leute vom Fach, Akademiker, Ökonomen, Wirtschaftswissenschaftler. Einer von ihnen ist ein gewisser Ernst Fehr. Er wird wie folgt zitiert: Geld ist für den Menschen das, was Käse für Mäuse ist, eine Belohnung. Das kann Ernst Fehr auch sagen, weil nach der Zeit hat er von allen den kühlsten Blick auf das Geld, weil er zu seinem Beruf gehört. Denn Fehr ist ein Wissenschaftler. Er ist Ökonom, allerdings ein ungewöhnlicher. Statt mit Effizienztheorien, Transaktionskosten und Substitutionseffekten beschäftigt er sich mit dem Menschen. Zum Beispiel mit damit, was Geld im Kopf auslöst. Also da ist von vornherein gesagt, es kann kein Gedanke ausgelöst werden, sondern es wird ein Reflex ausgelöst. Und das ist ja eines der bleibenden Ergebnisse des Nationalsozialismus in seiner Transformation des Proletariats zum Pöbel und der Bourgeoisie zum Gesinde, dass der Begriff der historischen Erfahrung restlos substituiert ist durch ein reines Reizreflexverhältnis. Das heißt also, wenn diese Psychologen etwa schreiben, ich zitiere einmal, die Wissenschaftler an seinem Institut haben den Leuten ins Hirn geschaut und einen Unterschied zwischen Menschen und Mäusen entdeckt. Bekommt eine Maus ein Stück Käse, freut sie sich. Man erkennt das daran, dass ihr Gehirn Glückshormone ausschüttet. Bei Menschen der Vergangenheit, der Antike, war das vermutlich ähnlich. Zufriedenheit empfand er nicht, wenn er Geld bekam, sondern wenn er das Brot aß, das er davon kaufte und seinen Hunger stillte. Der moderne Mensch ist anders. Die Hormone strömen, sobald er Geld erhält. Er fühlt sich dann belohnt, selbst wenn ihm weiter der Magen knurrt. Selbst wenn er schon alles besitzt wie jene Millionäre, die um weitere Millionen willen Steuern hinterziehen. Denn Geld ist nicht mehr nur ein Tauschmittel, es ist zur eigenständigen Größe geworden. Der Mensch will es besitzen, weil es ihm ein gutes Gefühl verschafft. Das ist natürlich ein weiterer Grund, warum Psychoanalyse nicht mehr so hoch im Kurs steht. 7 Jahre und man weiß nur, warum man unglücklich ist, das führt zu nichts. Aber hin und her und so weiter und so weiter. Wir müssen noch Jürg Konzett fragen, einen weiteren Wissenschaftler. Er fragt sich am Schluss dieses Bildungskanons, aber ob sich das Wesen des Geldes endgültig wird begreifen lassen? Die Kraft des Geldes zu erklären, sagt Jürg Konzett, ist fast so schwer, als wolle man Gott erklären. Nur, dass beim Geld niemand bezweifelt, dass es existiert. Je metaphysischer dieser Versuch wird, den Menschen in den Kopf zu schauen, desto näher ist es an der Wahrheit dran. Aber je näher es an der Wahrheit dran ist, desto verstellter und okkultistischer geht es in diesen schwarzen Messen der Nationalökonomie zu. Denn die Folge dessen, dass man hier metaphysisch wird, liegt daran, sich nun der Neurophysiologie zuzuwenden. Und da fragen wir nun eben den Verhaltensökonomen Dan Ariely von der Duke University. Der sagt, Geld ist ein abstraktes Konzept, das wir Menschen nicht verstehen können. Also da ist natürlich die Aufforderung zur Gläubigkeit unmittelbar impliziert. Und so haben eben Hirnforscher bizarre Wechselwirkungen zwischen Geld und Mensch entdeckt. So bringen zum Beispiel Rabattaktionen Hirnareale in Wallung, die auch von Kokain angesprochen werden. Gratisangebote können gar rauschartige Zustände auslösen. In vielen Situationen reagieren hirngeschädigte Menschen vernünftiger als gesunde. Also mit dem Geld ist es eben eine schwierige Sache. Und wenn man nicht weiter weiß, fragt man halt den nächsten Fachmann. In diesem Fall haben wir Glück, dass wir einen Fachmann befragen können, der in seiner eigenen Person Theorie und Praxis so glücklich verschmolzen hat, dass eigentlich jeder Bolschewik ernsthaft neidisch werden müsste. Wir fragen also Anton Ackermann, der vor vielen Jahren eine Doktorarbeit geschrieben hat mit dem Titel Der Einfluss des Geldes auf die realen Wirtschaftsprozesse. Der Einfluss des Marses auf die Erdgravitation, der Einfluss des Mondes auf meinen Appetit. Auf jeden Fall hat sich Ackermann dankenswerterweise dieser unheimlich wichtigen, aber selten gestellten Spezialfrage zugewandt. Und nun hat eben die FAZ in der großen Krise diese vor 30 Jahren erschienene Doktorarbeit, und man sieht, womit man in Deutschland Akademiker werden kann, noch einmal rezensiert. Und hier heißt es: Die Krise legt offen, dass die Rolle des Geldes in den volkswirtschaftlichen Theorien, insbesondere auch in den Geldtheorien, unterbelichtet ist. Also selbst als radikaler Anhänger der Idee des wissenschaftlichen Fortschrittes durch langsame Faktenakkumulation bin ich doch etwas enttäuscht, dass sich seit Adam Smith so wenig getan haben soll in dieser Frage. Aber immerhin ist damit schon offengelegt, dass die Grundideologie vom Geld genau in diese Richtung fällt, dass hierin schon die Bedingung der Möglichkeit dessen zwischen raffendem und schaffendem Kapital zu unterscheiden, in der Existenz des Geldes schon je präsent ist. Indem also überhaupt nur vom Einfluss des Geldes auf das reale Wirtschaftsgeschehen die Rede sein kann, ist die Bedingung der Möglichkeit deutscher Ideologie schon präsent, nämlich in genau der Weise, wie es Moshe Postone in seinem mittlerweile klassischen Aufsatz über das Verhältnis von Antisemitismus und Nationalsozialismus gestellt hat. Allerdings denke ich, dass wir über diese Perspektive von Postone hinausgehen müssen, dass wir sie aufgreifen und bewahrend radikalisieren müssen, indem wir nun fragen, wie eigentlich sich diese im Geldbegriff auftuende Abstraktion zwischen konkretem Gebrauchswert und dieser äußeren merkwürdigen abstrakten Macht sich konkreter darstellt mit Bezug auf das automatische Subjekt. Und es ist eine der bedauerlichsten Entwicklungen der letzten Jahre, dass das Wort vom automatischen Subjekt mehr oder weniger zur Erkennungsparole einer gewissen Kapitalinterpretationsfraktion geworden ist, ohne dass man die darin eröffneten Perspektiven nun eigentlich wirklich materialistisch durchbuchstabiert hätte, insbesondere auch auf die Frage hin, was ist ein Begriff des Kapitals, womit beginnt die Kritik, was ist die Kritik im Gegensatz zur Theorie. Und die Frage, kann man überhaupt das verstehen, was mit Begriff und Sache des Kapitals gemeint ist? Ich lese euch noch einmal zur Vergegenwärtigung diese entsprechende Passage vor, MEW Band 23, Seite 169, wo eben das automatische Subjekt bei Marx exponiert wird. Da heißt es dann: Der Wert hat in dieser Automatizität die okkulte Qualität gewonnen, Wert zu setzen, weil er Wert ist. Und dann weiter: Als das übergreifende Subjekt eines solchen Prozesses, worin er, der Wert, Geldform und Warenform bald annimmt, bald abstreift, sich aber in diesem Wechsel erhält und ausreckt, bedarf der Wert vor allem einer selbstständigen Form, wodurch er seine Identität mit sich selber konstatiert. Der Wert wird also bestimmt als etwas identisch-nicht-identisches, das sich zum Stoff als einer äußeren, notwendigen, aber ihn nicht selbst konstituierenden Bedingung erhält. Das ist in der postonischen Interpretation des Wertbegriffs leider unterblieben, weil er zwar diese Spaltung nachvollzieht zwischen abstrakt und konkret von Form und Stoff, aber das Verhältnis Form und Stoff nicht als ein notwendig prozessierendes von Identität und Nicht-Identität fasst, also als diejenige Abstraktion in actu, die gleichwohl sich vergegenständlichen muss. Das heißt also, das Geld ist einerseits die unbedingt notwendige dingliche Form, in der das Kapital nur erscheinen kann, aber zugleich diejenige Form, die es am Prozessieren hindert, die es um jeden Preis überschreiten muss. Und die Bewegung, in der sich das vollzieht, ist die Zeit. Daraus eröffnet sich, denke ich, und das bestimmt auch heute noch öfter Gegenstand von Diskussionen, wie kann man diesen nicht loszuwerdenden, ich sage mal, Proudhonismus des linken Geldbegriffes endlich mal kurieren. Ich denke, man kann es dadurch kurieren, dass man die Polemik gegen die Aufspaltung des Kapitals in Spekulatives und Produktives, in Raffendes und Schaffendes noch einmal dahingehend radikalisiert, dass man sagt, offenkundig kann die sogenannte Spekulation nur eine zutiefst kapitalproduktive Tätigkeit sein, weil die Rationalisierung des Geldumlaufes, die Beschleunigung der Zirkulationszeit eine unmittelbar produktive Leistung ist an der Kapitalakkumulation. Es gibt also nicht nur nicht den geringsten Grund, sich im Namen der produktiven Arbeit über die Spekulation zu erheben, sondern vielmehr ist die erfolgreiche sogenannte Hedgefonds-Spekulation für die Akkumulation ebenso substanziell notwendig und konstitutiv wie die hinterletzte fließbandproduktive Arbeit. Das ist also, denke ich, eine Konsequenz, mit der wir die Kritik des Antisemitismus vermittelt über den Begriff des automatischen Subjekts an eine progressive Interpretation des Kapitals von Marx anknüpfen lässt. Das setzt natürlich voraus, aber das sage ich bestimmt hier ganz umsonst, den Bruch mit jeder Klassenmetaphysik der Arbeit, den Bruch mit einer jedweden Interpretation, die das Kapital irgendwie begreift als entfremdete Selbstdarstellung der gesellschaftlichen Arbeit. Das Kapital ist in keiner Weise irgendwie durch Arbeit konstituiert, bedingt, erfordert oder irgendetwas anderes, sondern die Arbeit ist jene Form der produktiven menschlichen Tätigkeit, so wie sie vom Kapital selber gesetzt wird. Kapital und Wert sind so verstanden, nichts anderes als jene Realkategorien, in denen sich die Negativität der Gesellschaft mit sich selbst vermittelt. Darum ist es auch so wichtig, die Lektüre mit dem Begriff des Reichtums anzufangen und nicht mit dem Begriff der Ware anzufangen. Denn der erste Satz lautet ja ausdrücklich, der Reichtum in jenen Gesellschaften, in denen Kapitalismus herrscht, erscheint in der Form der Ware. Ein komischer Reichtum, der gezwungen ist, sich in der Form seines eigenen Gegenteils darzustellen. Denn was ist Reichtum anderes als freie Aneignung nach Bedürfnis in freier Zeit? Warum muss dieser Reichtum als Ausschluss aller durch alle vom Reichtum erscheinen? Also ist im Reichtum etwas gründlich Selbstnegatorisches, Selbstaufhebendes gesetzt, das eben ein Vermittlungsproblem aufwirft. Und das, was man nun in vielen, vielen Exerzitien der Kapitalrekonstruktion mit Wert versucht hat zu begreifen, ist nichts anderes als die Vermittlung dieser Negativität, die notwendigerweise in dinglicher Form erscheinen muss. In dieser Konstruktion ist es klar, dass das Kapital als diese prozessierende Vermittlung, so wie sie sich im automatischen Subjekt zusammenfasst, eben als das übergreifende Subjekt, das einen beständigen Formwandel vornehmen muss, dass dieses Wertsubjekt gewissermaßen zwei geborene Feinde hat. Der eine Feind ist der Raum, der andere Feind ist die Zeit. Jede Zeit, die vergeht, ist zu viel Zeit, und das ist eigentlich der Grund dessen, warum Marx so überaus gerne den alten Benjamin Franklin in seinem Satz »Time is money« zitiert hat, was eben abermals auf die produktive Funktion der Spekulation hinweist. Die Zeit ist, jede Akkumulation kann sich nur in der Zeit vollziehen, und jede Zeit, in der sie sich vollzieht, ist zu viel Zeit. Das ist das grundlegende Dilemma, weswegen Marx im nicht sehr oft gelesenen zweiten Band des Kapitals sagt, Kapitalzeit ist ihrem Begriffe nach Nullzeit, Vernichtung jedweder Zeit. Das ist die sogenannte Echtzeit des Kapitals, seine Tendenz, sich selber als Null zu setzen, Aufhebung jeder Zeit. Damit nebenbei Aufhebung jedes Gedächtnisses, jeder Geschichte, jeder Erfahrung. Damit ist schon der gesellschaftliche Grundgesetz, warum es unmöglich ist, aus irgendwelchen Gedenkübungen an der Massenvernichtung jemals ein kritisches Bewusstsein der Geschichte zu gewinnen, weil die Kapitalzeit selber als reine selbstbezügliche Aktualität nur ein Reiz- und Reflexschema erlaubt. Ich spare es mir jetzt aus dieser Bestimmung, Kapitalzeit ist Nullzeit, weiteres über Kredit, fiktives Kapital und so weiter abzuleiten. Ich will nur sagen, dass daraus ein Begriff des Kapitals folgt, der jenseits jeder Arbeits- und Klassenmetaphysik angesiedelt ist. Kapital ist ein sich historisch zu seinem logischen Begriff hindurch entfaltendes Verhältnisses. Die Geschichte des Kapitals ist der historische Versuch, sich selbst als die reine Nullzeit zu setzen. dass dieses über Krisen vermittelt, ist es klar, und dass diese große Krise, die in Deutschland 1929 eingetreten ist, genau darauf verweist, ist auch klar. In diesem Verhältnis ist es so, wie es einmal Immanuel Kant mit der Frage nach dem, was eigentlich der Begriff des Talers ist, reflektiert hat. Was unterscheidet, fragt er sich, einen gedachten Taler oder eine gedachte 10-Euro-Gedenkmünze von einem wirklichen Taler? Er sagt, die Differenz zwischen dem gedachten Geld und dem wirklichen Geld ist nur die Akzidenz des Materiellen. Das Materielle ist nur das Akzidenzielle und zum Begriff zufällig Hinzutretende, in dem nur die eine äußerliche Erfordernis, dass das Verhältnis sich als Dingliches, Anfassbares konstituiert, ausgedrückt ist. Es versteht sich, dass in diesem Zeitbegriff sich alles ändert und vor allen Dingen sich das ändert, was die Nationalökonomie gerne propagiert, dass nämlich Volkswirtschaft nichts anderes sei als Reproduktion. Damit wird Kapital als ein einfacher Kreislauf gefasst. Marx wählt in Differenz zu diesem gängigen Bild des Kreislaufs vielmehr das Bild der Spirale. Ich zitiere einmal einen Satz. Konkret betrachtet löst sich die Akkumulation des Kapitals auf in die Reproduktion auf progressiver Stufenleiter. Der Kreislauf der einfachen Reproduktion verändert sich nun und verwandelt sich in eine Spirale. Die enger werdenden Schleifen der Spirale, wo der Versuch also des Kapitals, sich selber wie die Katze in den Schwanz zu beißen und mit sich selber selbstbezüglich identisch zu werden, eine so unbedingt notwendige wie niemals wirklich gelingende Bewegung, führt zu immer sich enger windenden Schleifen einer Spirale als dem historischen Versuch des Kapitals, seinem eigenen Wesen auch empirisch praktisch inne zu werden. Hier zeigt sich, sagt Marx, die Zeit als die negative Schranke des Versuches, die Umlaufzeit des Kapitals auf Null zu setzen. In diesem grundlegenden Verhältnis ist meines Erachtens zugleich eine Aussage möglich über das Verhältnis von Politik und Ökonomie, von Staat und Kapital. Wenn das Kapital dieses Verhältnis ist einer prozessierenden Identität von Identität und Nicht-Identität, von Vergegenständlichung eines Verhältnisses bei gleichzeitiger Reproduktion eines Verhältnisses, das die reine Ungegenständlichkeit ist, dann ist das Geld das erscheinende Wesen, das allein dem Staat in seiner politischen Aktion zugänglich ist. Der Staat kann das Kapital alleine nur in der Geldform erreichen, also in der Form, in der das Geld, wie Marx sagt, die allgemeine Ware der Kontrakte ist und sich als ein identisches darbietet. Das heißt zugleich, der Staat kann niemals in der Echtzeit des Kapitals selber agieren und damit sind systematisch sämtliche auch keynesianischen Staatsstrategien zur definitiven Behebung des Akkumulationsproblems ausgeschlossen. Der Staat kann nur in dem Augenblick, wo die Spirale in sich zusammenbricht, die Kapitalzeit quasi überholen und im Ausnahmezustand die Geltung des Geldes mit den Mitteln des Gewaltmonopols dekretieren und durchsetzen. Und die erste und einzige Gesellschaft, in der diese Perspektive praktisch geworden ist, das ist der Nationalsozialismus gewesen. Man muss den Begriff Nationalsozialismus, denke ich, aus dieser Perspektive entwickeln, als ein Kampf um die Zeit. Und wie dieser Kampf um die Zeit sich in den Wirtschaftsblättern und in den schwarzen Messen des nationalökonomischen Okkultismus durchsetzt, das ist klar. Es wird etwa gejammert, heißt es zum Beispiel in der FAZ, die Lichtgeschwindigkeit ist der einzig begrenzende Faktor der Volkswirtschaft. Das ist natürlich eine böse Nachricht, aber gleichwohl kann man immer noch kämpfen. Es ist jetzt so mittlerweile, ne, lese mal vor, kleiner Artikel aus der FAZ. Die deutsche Börse will ihre Handelsverbindungen zu anderen Börsenplätzen verbessern. Dazu sollen künftig die geografisch kürzesten Datenwege genutzt und mit den neuesten Übertragungstechniken ausgestattet werden. Ein in Amsterdam erteilter Handelsauftrag soll künftig in 3,3 Millisekunden in Frankfurt eintreffen. Die Verbindung nach Paris soll nur mehr 4,5 Millisekunden dauern, die nach New York maximal 40 Millisekunden. Dann wird gekämpft, jeder Broker versucht, seinen Rechner möglichst nah unmittelbar neben der Börse aufzustellen. Dann ist es klar, im algorithmischen Handel, der eben versucht, die Zeit empirisch auf Null zu bringen, ist derjenige im Vorteil, der die Millisekunde weniger hat. Es kommt beim Handel auf jede Millisekunde an, weil die erwartete Reaktion sonst eintritt, bevor der Computer reagiert hat. Die nahe Hamburg beheimatete IAT hat deshalb 30 Hochleistungsserver direkt an der Börse Frankfurt aufgestellt. Der Wertpapierauftrag braucht etwa eine Millisekunde auf 100 Kilometer. Bis Hamburg und zurück gingen uns so etwa 10 Millisekunden verloren. Das ist zu viel. Immerhin gibt es noch einen Panikbutton, falls die Algorithmen falsch programmiert sind. Das ist also das, was die Gesellschaft in den Hedgefonds ungläubig und vorsätzlich begriffsstutzig anglotzt als die angebliche Spekulation, nichts weiter als der Versuch, die Kapitalzeit, die ihrem Begriffe nach Null ist, auch empirisch praktisch auf Null zu setzen. Natürlich muss nun in den okkulten Riten der Nationalökonomie und den daraus folgenden politischen Praktiken der Begriff der Spirale durch dieses schöne Bildchen vom Kreislauf ersetzt werden, vom naturalen Kreislauf. Und das ist ein durchgängiger Mythos deutscher Nationalökonomie. Wenn etwa ein gewisser Otto Veith, immerhin Neubegründer der Hessischen Landesbank 1947, als Lehrer aus dem Faschismus in seiner Gründungsrede Folgendes sagt: Kann der Kreislauf der Güter in einer modernen Geldwirtschaft so gestaltet werden, dass er dem naturalen Kreislauf in der geldlosen Wirtschaft entspricht? Soweit dies möglich ist, wird das Geld zum reinen Verrechnungsgeld. Es wird neutral. Die Neutralität ist der ideale Grenzfall. Er spricht dann zwar noch vom geheimnisvollen Etwas des Geldes, aber es ist klar, dass von vornherein die Fixierung durch die naturale Ökonomie übergreifend ist. In all dem, wie sich der Nationalsozialismus in den Reden der Politiker und der Nationalökonomie fortschleppt, ist dieses Bild vom Kreislauf präsent. Im Bild vom nur dem Gemeinwohl verpflichteten Unternehmertum, in der Rede etwa Otto Köhlers vom Geldkreislauf, der die Lebensader der Wirtschaft ist. Immerhin sagt Köhler auch, die Deutschen haben etwas anzubieten beim Aufarbeiten der Krise. Und war es bloß eben die Erinnerung an die Aussagen des obersten Nationalökonomen Deutschlands in der Wolfschanze im Januar 1943, dass in letzter Instanz die Gewalt es ist, die für die Geltung des Geldes garantiert. Wenn man sich nun fragt, wie in den damit gesetzten Ideologien vom Geld die Individuen in kapitalhörige und kapitalfunktionale Subjekte sich transformieren, denke ich, muss man noch einmal auf das Fetischkapitel von Kapitalband 1 zurückgehen und es nicht nur als scheinbare oder als Darstellung von Gesellschaft als Quasi-Natur begreifen, sondern als wirkliche Naturalisierung des Gesellschaftlichen, zu dem die Individuen förmlich verlangen müssen. Wie die Individuen dargestellt sind, ist einerseits klar. Marx, ich zitiere ihn noch einmal, sagt: Als Subjekte der Zirkulation sind die Individuen zunächst Austauschende. Und dass jeder in dieser Bestimmung gesetzt ist, macht gerade ihre gesellschaftliche Bestimmung aus. Sie treten in der Tat nur als subjektivierte Tauschwerte, das heißt lebendige Äquivalente, entgegen, als Gleichgeltende. Als solche sind sie nicht nur gleich, es findet vielmehr nicht mal eine Verschiedenheit zwischen ihnen statt. Als Subjekte der Zirkulation und Produktion sind die Individuen in absoluter, unterschiedsloser Homogenität gesetzt. Als solche sind sie das natürliche Material des Staates. Aber in diesem Subjektstatus wird eine Identität des Individuums mit sich selbst unterstellt, die gleichwohl nicht in die Kompetenz dieser Individuen selber fällt, Sie sind also beständig der Suche nach Identität und dem Identitätszwang ausgesetzt. Und ich denke, dass hierin eine der Erkenntnisse liegt, die man über den Nazifaschismus unbedingt gewinnen muss, in der Konsequenz der Post-Tausch-Analyse. Der Nationalsozialismus ist der Versuch der Selbstrassifizierung des Subjekts, um sich das Kapital unmittelbar als natürliche Eigenschaft anzueignen. Das ist der Gewinn, den die Täter selbst haben von ihrem Verfolgungswahn und ihrer Vernichtungspraxis, in Verfolgungswahn und Vernichtungspraxis gewissermaßen selbst zu rassifizieren und damit etwas wahrzumachen, von dem Adorno in der Dekade der Aufklärung derart spricht, dass der Umschlag der Gleichheit des Rechts ins Unrecht durch die Gleichen, die Wahrheit der repressiven Vergleichung, die in der Subjektform bereits gesetzt ist, als quasi natürlich gesetzt, und er spricht dann auch in dem Zusammenhang von der Selbstrassifizierung der bürgerlichen Gesellschaft. In der Selbstrassifizierung der bürgerlichen Gesellschaft soll das Kapital als gewissermaßen natürliches Verhältnis unmittelbar den Deutschen angeeignet werden. Das war die Geschichte des Nationalsozialismus. Das ist der Grund dafür, warum die Deutschen nie deutscher waren als am 9. Mai 1949, und der Grund dafür, dass hierzulande die restlose Verschmelzung der Individuen als Körper mit ihrer gesellschaftlichen Subjektfunktion stattgefunden hat. Und das ist der Grund dafür, für das allseits festgestellte Ausbleiben einer jeden Panik und Hysterie in der größten Krise seit 1929. Das Urvertrauen in den Souverän ist ungebrochen und gegeben. Und das führt auf einen weiteren Punkt, den wir in einer kritischen Marx-Lektüre unbedingt ausarbeiten müssen, nämlich die Frage, wie nun Ökonomie und Politik, Kapital und Souveränität näher zusammenhängen. Es ist ja schon feststellbar, dass Marx, wenn er von der Ware spricht, keineswegs einfach nur einen ökonomischen Gegenstand im Auge hat, sondern die Ware ist ein ökonomischer Gegenstand nur insoweit, als sie ein juristisch-politischer Gegenstand ist und vom Souverän als unbedingt geltend gesetzt wird. Alle politischen Bestimmungen sind unmittelbar zugleich ökonomische Bestimmungen und umgekehrt. Jetzt fragen wir uns, was hat das mit der Gestalt zu tun, in der der Souverän den Deutschen erschienen ist, nämlich in Form Adolf Hitlers. Machen wir eine kleine Analogie zwischen einer Wertformanalyse, wie sie von Hans-Georg Backhaus und Reichelt im Prinzip ausgearbeitet worden ist, fragen wir uns, was heißt der Begriff der unmittelbaren Allgemeinheit, also das, was Marx dem Wert in seiner Gelderscheinungsform unterstellt. Geld ist ein logischer Widerspruch, der doch in dinglicher Identität auftritt. Er ist unmittelbare Allgemeinheit, das vermittlungslos gesetzte Abstrakte in einer konkret dinglichen Form. Das ist die allgemeinste Bestimmung des Geldes. Der Souverän ist eigentlich seinen Begriffen nach nichts anderes. Hegel schon hatte in der Rechtsphilosophie eine Gestalt des Monarchen, den Souverän, als den allgemeinen Menschen bestimmt. Also als jemanden, der in seiner konkreten, unverwechselbaren körperlichen Personalität das Allgemeine der Gattung unmittelbar handgreiflich gewordenen Körper darstellt und damit die Versöhnung im staatlichen Verhältnis garantiert. Das ist der Begriff nach Hegel des Souveräns. Normalerweise, im Normalzustand, ist der Souverän gewissermaßen als Bedingung der Möglichkeit der Existenz von Staatsapparaten nur überhaupt unsichtbar. Aber die Souveränität als reines Verhältnis von Befehl und Kommando, als reine Pflicht zum Opfer und als Nötigung zum Tode, wie sie in diesem allgemeinen Menschen präsent ist, tritt in den großen Krisen gewissermaßen hinter den Staatsapparaten hervor, hebt die Gewaltenteilung auf und setzt sich rein. Man müsste also eine Geschichte des Nationalsozialismus schreiben unter der Perspektive, dass Hitler als Erscheinung des allgemeinen Deutschen, als der Souverän hinter den Staatsapparaten im Ausnahmezustand hervorgetreten ist und als Person unmittelbar den allgemeinen Deutschen verkörpert hat. Es ist klar, dass sich in dieser Perspektive nun Ideologiekritik und die Einsichten moderner Psychiatrie eng berühren. Eine barbarische Gesellschaft konnte nur von einem repräsentiert werden, der selber in allen persönlichen Aspekten nichts anderes als ein Barbar gewesen ist. Ich kann hier nur andeuten, möchte aber auf eine Schrift verweisen eines langjährigen Psychiaters der Landesklinik in Emmendingen. Der hat ein Buch geschrieben über die Schicksale des schizoiden Prophetentums. Das Buch heißt Seher der Apokalypse, Steiner, Schreber, Hitler, wo er also zeigt, wie sich die Schizophrenie und das Pendeln in der Schizophrenie, das Pendeln zwischen Rasse und Antirasse, auf eine schizophrene Struktur zurückführen lässt, die sich an Hitler, liest man Mein Kampf einmal als das Protokoll einer psychischen Krankheit, unmittelbar niederschlägt, aber ein Schwanken, das zugleich dieses von der Ideologie gebotene Schwanken in der bereits skizzierten Antinomie ausdrückt. Also eine objektiv barbarische Gesellschaft kann nur von einem subjektiven Barbaren verkörpert werden. Es bedarf der Erweiterung und Konkretisierung der Ideologiekritik durch die Erkenntnisse der Psychiatrie. Und es versteht sich, dass in dieser unmittelbaren Erscheinung des Souveräns als des allgemeinen Deutschen ein unglaublich intensives Verschmelzungserlebnis zwischen Masse und Macht herausbildet. Das Verhältnis von Führer und Gefolgschaft wird zur fugenlosen Identität, und das ist der Profit, den die Verfolgungspraxis und der Vernichtungswahn für das Täterkollektiv selbst abgeworfen hat. Und die vielbeschworene Unfähigkeit zu trauern liegt daran, dass man hierzulande dieses Verschmelzungserlebnis niemals wird vergessen können und den Staat als den Garanten der möglichen Wiederkehr der Verschmelzung begreift. In diesem System der Ideologie sind dann oft merkwürdige Einsichten möglich, wie etwa dann, wenn Frank Schirmacher in der FAZ schreibt, etwa er schreibt hier: Wer meint, dass die aktuelle Vernichtung des Grundvertrauens in die Rationalität ökonomischen Handelns ohne Folge bleibt, wird sich spätestens bei den nächsten Wahlen enttäuscht sehen. Über Nacht ist die Welt des Geldes fiktionalisiert worden. Die Flucht in die Verstaatlichung, die von den Banken selbst angeführt wird, ist der Bankrott der Metaphysik des Marktes. So progressiv schreibt kein Neues Deutschland. Jetzt, da völlige Unklarheit darüber herrscht, was ist und was nicht ist, kann nur der Staat noch dezisionistisch darüber verfügen, dass etwas und nicht vielmehr nichts existiert. In diesen Charakterisierungen deutscher Staatlichkeit wird die Erscheinung des allgemeinen Menschen unmittelbar beschworen, die Erinnerung an ihn und die ewig währende Sehnsucht hierzulande nach der Wiederkehr. Eine Sehnsucht, die nun wirklich die Linken und die Rechten klassenübergreifend und klassenvernichtend eint und die sie alltäglich in den Exerzitien der Ökonomie reproduzieren. In diesen Verschmelzungsfantasien zeigt sich die Transformation des bürgerlichen Besitzindividuums in das, was der deutsche Anarchist Johann Most einmal sehr treffend die Eigentumsbestie genannt hat, also die selbstbewusste, zynische Verschmelzung individueller und gesellschaftlicher Bestimmungen. Ich spare mir jetzt eine längere Ausführung über die Ableitung dieser Rassifizierung des Reichtums, will nur noch einmal gegen Zeit, wird auch schon etwas knapp, darauf hinweisen, dass sich auch in den Versuchen, diese Rassifizierung zu illustrieren, genau der Logikwahn breit macht, der Forschungswille breit macht und die unbedingte Wille der Akademiker, um jeden Preis den Widersinn konkret anfassbar zu machen. Und so versucht man natürlich immer wieder, einen Zusammenhang zwischen ökonomischem Erfolg und körperlicher Konstitution des Wirtschaftssubjekts zu stiften. Und da liest man zum Beispiel in der Financial Times unter der Überschrift: Lange Ringfinger sind erfolgreicher an der Börse. Ich würde sagen, Langfinger sind erfolgreicher. Nein,
hier heißt es Folgendes: Das Längenverhältnis zwischen Zeige und Ringfinger verrät, zumindest bei Männern, also gendermäßig ist ja immer alles in Ordnung, wie erfolgreich der Kandidat im Anlagegeschäft sein kann. Je länger der Ringfinger im Vergleich zum Zeigefinger ist, desto mehr Profit machen Börsianer, wie eine Studie der Uni Cambridge herausgefunden hat. Grund ist demnach ein höherer Einfluss männlicher Hormone im Mutterleib. Frühere Untersuchungen hatten gezeigt, dass das Längenverhältnis von Ring- und Zeigefinger ein Maß dafür ist, wie stark ein Fötus während der Schwangerschaft den Androgenen ausgesetzt war. Bla bla bla. Die Forscher hatten die Finger der rechten Hand von 44 männlichen Börsenhändlern in London vermessen, deren Job, also Panikknopf beim Algorithmentrading, deren Job schnelle Entscheidungen und rasche körperliche Reaktionen erfordert. Die Fingerdaten verglichen die Wissenschaftler mit den Gewinnen und Verlusten der einzelnen Börsianer in den vergangenen 20 Monaten. Also wenn man, das ist ein wichtiger Hinweis für weitere Forschung, dass ist klar, ob man an nur 44 männlichen und zudem britischen Börsenhändlern wirklich ein empirisch valides Sample hat für derart generalisierte Aussagen, das ist doch höchst fragwürdig. Insbesondere der Hinweis auf die Genderlücke ist dann auch gleich gestopft worden von einem Forscherteam vom Center for Financial Research der Uni Köln. Das sind 4 Leute, die haben eine Studie gemacht, wie sich nun gemischt geschlechtliche Broker-Teams hinsichtlich ihres Anlageverhaltens und so weiter. Die Annahme war klar. Die These war, dass Frauen aufgrund ihres integrativen und unterstützenden Verhaltens zur Harmonie in Teams beitragen. Man sollte also einen positiven Einfluss von gemischtgeschlechtlichen Teams auf die Performance erwarten. Also soweit, so deutsch. Aber immerhin, man hat seine These an einem wesentlich größeren Sample von Menschen überprüft und das Ergebnis war niederschmetternd. Ich zitiere nur einmal aus der FAZ. Im Mittel erzielt ein Team, das aus 3 Männern und einer Frau besteht, eine pro Jahr um 1,22% niedrigere Rendite als ein Team, das nur aus 4 Männern oder nur aus 4 Frauen besteht. Das ist für die dreijährigen Studien der Arbeitsgruppe Seek Impact of Work Group Diversity on Performance Large Sample Evidence from Big Mutual Fund Company schon ein trauriges Ergebnis und man kann nur hoffen, dass also nun doch die Hormonforschung weiterführt, wenn man etwa nun erkannt hat, dass im genauen Maße, je höher der Hormonspiegel des männlichen Sexualhormons am Morgen sind, desto größer sind die Gewinne, die ein Händler über Tag am Markt abkassieren kann. Das klingt also alles sehr komisch, ist auch alles recht komisch, ist aber Ausdruck natürlich des unendlichen Bemühens, die Gesellschaftlichkeit sich als naturales Phänomen anzueignen, einzuverleiben, sich zur lebendigen Funktion zu machen, sich selbst im Dienste der Akkumulation zu rassifizieren, also unbedingt nach natürlichen Gründen zu suchen. Es gibt auch Studien über die Frage, wie sich Teams mit männlichen jüdischen Brokern gemischt aus weiblichen britischen Brokern, was die für Akkumulationserfolge erringen. Aber diese Studien sind noch unabgeschlossen in der Arbeit. Da trifft es sich gut, dass auch Physiker mitmischen dürfen. Und so also gehen zunehmend mehr Physiker in die Volkswirtschaft, obwohl natürlich das Ergebnis auch schwierig ist, weil in der Ökonomie verhält es sich wie in der Physik. Denn so wie ein magnetisches Stück Eisen, das beim Erwärmen plötzlich bei einer ganz bestimmten Temperatur seine Magnetkraft verliert, so wenig man wissen kann, wann das passiert, kann auch das einzelne Atom nichts verstehen, weil es eine Systemeigenschaft des Zusammenwirkens aller Atome ist. Die Finanzwelt ist ein großes physikalisches Experiment. Also es wird um jeden Preis versucht, nach jeder nur möglichen Richtung, diese Verdinglichungs- und Rassifizierungs- und Naturalisierungsarbeit zu leisten. Und wohin das denn eben am Schluss führt, ist eben auch klar. Es führt in die Renovierung und Erneuerung und Durcharbeitung dessen, was uns als deutsche Ideologie sattsam bekannt ist. Es führt eben zum Beispiel auf den Satz der bekannten Geldforscherin und Tauschgeldaktivistin und Silvio-Gesell-Anhängerin Margaret Kennedy, die sich neuerdings mit dem unseligen Amok-Elsässer versöhnt hat. Die schreibt dann, worum geht es? Geld ist ein Suchtmittel. Neben Sexismus und Rassismus gibt es Pekunismus, Geldgier. Den Sexismus haben wir illegalisiert. Den Rassismus haben wir bekämpft. Den Pekunismus erachten wir noch als legal. Eine Geldaristokratie beherrscht die Welt. Alles fließt jenen zu, die ihr Geld verleihen können. Die Masse der Kreditnehmer sind leider die neuen Sklaven, die ihre Ketten nicht sehen können. Das ist der Grund dafür, warum die Deutsche Bank mittlerweile in ihrer Abteilung für Scharia-Banking 200 Angestellte beschäftigt. Das ist der Grund dafür, warum es mittlerweile Artikel massenhaft gibt, die auf den geheimen Zusammenhang zwischen Scharia-Banking und dem wohlverstandenen Begriff der sozialen Marktwirtschaft hinweisen, worin sich nun ganz neue Möglichkeiten des Bündnisses zwischen Deutsch-Europa und dem Dschihadismus gewissermaßen ergeben. Ein rein ökonomisches Interesse, das mit dieser Verkriminalisierungssache zusammenhängt. Und ich möchte abschließend eben darauf hinweisen, dass wir, wenn wir noch einmal zurückgehen auf den Aufsatz, der für viele, auch für mich, am Anfang einer kritisch-materialistischen Perspektive auf die Frage, was ist Antisemitismus, gestanden hat. Das war eben dieser Aufsatz von Moshe Postone und der ist es bis heute geblieben, obwohl sich im Laufe der Zeit, denke ich, doch einige Unzulänglichkeiten und Mängel dieser Perspektive gezeigt haben. Bekanntermaßen endet ja Postones Aufsatz mit einem Versuch, das zu definieren, was Auschwitz gewesen sein soll. Und er kommt dann auf den unseligen Satz, Auschwitz sei eine Fabrik gewesen zur Vernichtung des Wertes. Das ist ein Ergebnis, das sich ihm nur ergibt aus diesen Verhältnisspekulationen zwischen Gebrauchswert und Tauschwert. Fügt man nun, wie hier vorgeschlagen, auf der Ebene des automatischen Subjekts diese Spiralbewegung ein, den Versuch, die Identität von Nicht-Identität als Prozess zu liquidieren und zu verdinglichen, dann ergibt sich etwas anderes. Die Massenvernichtung war der Versuch des Täterkollektivs, das Kapital als naturale Eigenschaft sich einzuverleiben. Und dieses Täterkollektiv war getrieben von dem Wahn in der jüdischen Gegenrasse, sei dieses angebliche Geheimnis ewig gelingender Akkumulation quasi in ihren Genen inkorporiert, sodass man einen kollektiven Raubmord veranstalten musste, um dieses Geheimnis dem Jüdischen zu entreißen und dem Deutschen zu inkorporieren und einzuverleiben. Dann muss in diesem Fall jetzt auch unbedingt eben über die Frage gesprochen werden, was ist der politische Souverän gewesen und die angedeutete Extrapolation auf den Begriff des allgemeinen Menschen gemacht werden, also gezeigt werden, wie die Wertformanalyse, insoweit sie von der unmittelbaren Allgemeinheit, also von der daseienden, handgreiflichen Existenz eines logischen Widerspruches spricht, inwieweit diese Wertformanalyse eine unmittelbar politische und politikkritische Bedeutung hat, indem nun der Begriff des Souveräns, so wie ihn die Staatsphilosophie überliefert hat, als des allgemeinen Menschen, als der Darstellung der Gattung in einer konkreten personalen Leiblichkeit, dass dieses Phänomen in der Gestalt Hitlers als der Verkörperung der objektiven Barbarei in einem subjektiven Barbaren wirklich gewesen ist und ein so übergreifendes, grandioses Verschmelzungsgefühl, ein solches Glück der Identität in der falschen Gesellschaft produziert hat, dass sich die Deutschen über den 8. Mai weggerettet haben. Insofern war der Faschismus ein voller Erfolg gewesen. Die Transformation der Bevölkerung in das Volk ist definitiv gelungen. Und das ist der Grund dafür, dass man in Deutschland vor der Krise keine Angst haben muss. Das ist der Grund dafür, warum niemand dieses logische Rätsel, das uns die Frankfurter Allgemeine Zeitung aufgegeben hat, wirklich anders als nur mit den Mitteln der begriffslosen Logik lösen will. Und warum die ganze Stille der Krise nur eines ist, nämlich die Stille vor dem Schuss. Und damit erstmal danke für eure Geduld beim Zuhören.